Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Sonntag Kantate singet, da geht es natürlich ums Singen, um die Musik. Musik im Gottesdienst ist nämlich nicht nur eine Verzierung, sondern ein wesentlicher Bestandteil. Das Singen, die Musik, das heißt genauer gesagt natürlich Musik für Gott, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch wie ein roter Faden. Mose, David, die Psalmbeter, Paulus, sogar Jesus und seine Jünger haben gesungen und dann geht es später weiter. Psalmodien, Gregorianik, Choräle, Spirituals, Oratorien, Gospels, Musicals, Tessé-Lieder, christliche Liedermacher, Worship-Songs und so weiter und so fort. Überall, wo Christen sich versammeln, da wird gesungen, da entstehen auch immer wieder neue Lieder. Singen, Musik, das gehört zum Glauben an Gott, genauso wie die Bibel, wie das Predigen, wie die Gebete, wie die Sakramente. Und der Aufruf, Gott zu singen, ihn auch mit Liedern, mit Musik zu loben, das geht quer durch die ganze Bibel. Singet dem Herrn ein neues Lied, so heißt der Wochenspruch. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, so schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Warum ist Singen und Musik so wichtig? Da zunächst zwei Gedanken. Erstens, wenn man jemand ein Lied singt, sei es für ein Geburtstagskind oder seien es die Fans für ihren Fußballverein im Stadion oder sei es hier in der Kirche für Gott, dann ist es zunächst einmal ein persönliches Geschenk. So wie wenn man für jemanden ein Gedicht verfasst oder ein Bild malt oder einen Brief schreibt oder was bastelt. Menschen freuen sich, wenn sie von einem anderen etwas Persönliches bekommen. Und die Bibel macht deutlich, Gott freut sich auch. Jesus hat gesagt, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aller Kraft. Das heißt, Lieder, Musik, aber auch andere künstlerische Tätigkeiten sind eine Möglichkeit, unsere Liebe Ausdruck zu verleihen. Wir drücken Gott gegenüber Dank aus, unsere Anerkennung, unsere Wertschätzung, unsere Loyalität, unser Vertrauen. Und der zweite Gedanke: Musik singen macht etwas mit uns. Wenn Worte, Predigten zunächst den Kopf, den Intellekt erreichen, dann berührt Musik sofort das Herz, die Gefühle. Und das heißt, Musik, Lieder können dazu helfen, dass der Glaube wirklich zu Herzen geht. Helfen, dass wir uns ganz auf Gott ausrichten. Sie können uns aber auch helfen, dass die Gedanken in eine andere Richtung kommen. Ein gutes Gegenmittel gegen Angst, gegen Frust, gegen Zweifel und all das, was uns runterziehen will. Der bekannte Schweizer Reformator Johannes Calvin, der schreibt in seinem Vorwort zur Genfer Gottesdienstordnung: Unter all den Dingen, die geeignet sind, dem Menschen Erholung und Genuss zu verschaffen, ist die Musik das erste oder doch eines der wichtigsten. Und wir müssen annehmen, dass sie eine dazu bestimmte Gabe Gottes ist. Wir haben es vorhin gehört in der Schriftlesung aus dem zweiten Buch der Chronik von diesem musikalischen Großereignis. Einweihung des Tempels in Jerusalem. Nach einer ganz langen, intensiven Bauzeit und Vorbereitungszeit wird endlich der Tempel eingeweiht. Und es wird erzählt, dass die ganze Prominenz natürlich anreist. König Salomo natürlich ganz vorne dran. Und dann werden die Feierlichkeiten eröffnet mit einem riesigen Musikereignis. Das war eine Sternstunde der Kirchenmusik, vielleicht sogar die Initialzündung. Und man stellt sich das vor, so eine riesige Tempelanlage, mächtiger Altar. Da stehen auf der einen Seite die Musiker. Und dann heißt es, 120 Trompeten wurden von Priestern geblasen. Offensichtlich musste man also als Priester auch Trompete spielen können. Jedenfalls, sie bliesen diese Trompeten und sie sangen. Und das heißt, es war wie aus einem Mund, wie aus einem Guss. keiner schief, keiner aus dem Takt. Und das wird den Leuten durch Mark und Bein gegangen sein, diese Musik, diese Klänge. Und dann stimmen diese Instrumente, ein riesiges Orchester, und dann kommt der Gesang noch dazu. Und alles heißt es wie eine einzige mächtige Stimme. Und deswegen möchte ich heute Morgen am Sonntag Kantate mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was können wir denn daraus für uns lernen, für unser Singen, für unser Musizieren, aber auch für unseren Dienst, den wir sonst irgendwo auch tun in der Gemeinde. Drei Dinge. Das erste, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Das ist natürlich der Wunsch jeder Kantorin, der Traum jedes Chorleiters, Bandleaders, wenn alle Sänger, Musiker vollständig erscheinen, wenn sie rechtzeitig anwesend sind, wenn sie gründlich vorbereitet sind. Das heißt, die Instrumente sind dabei, das Equipment da, die Noten dabei und sie haben sich vorher auch schon mit den Stücken vertraut gemacht. Damals im alten Israel, da war das so, da wurde schon bei diesem Bau dieses Tempels, dieses Gotteshauses, da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. König Salomo hat diesen Tempel quasi dann das fortgesetzt, was sein Vater David eigentlich schon machen wollte, und er hat diesen Tempel monumental bauen lassen. Über und über mit Gold verziert. Denn man hat gesagt, das ist das Haus für den Schöpfer des Universums, für den König der Welt. Nur das Beste für den Besten. Und da durfte Geld keine Rolle spielen. Und dann wird eingeweiht mit dem Volk, ein Rieseneinweihungsfest, dann wird die Bundeslade wird herbeigetragen, die als Thronsitz Gottes galt, von den Priestern, von den levitischen Tempeldienern hineingetragen in diesen Tempel und dort in diesen ganz speziellen Raum, in dieses Allerheiligste. Und dann traten sie wieder heraus mit dem Volk zum Gottesdienst. Und ich lese noch mal ein paar Verse. So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat Etanim, der siebte Monat. Und als die Ältesten Israels eingetroffen waren, hoben die Leviten die Lade hoch. Dann nahmen die Priester und Leviten die Lade zusammen mit dem Zelt Gottes und den heiligen Geräten, die darin waren, und trugen sie hinauf. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, unabhängig, ob sie Dienst hatten oder nicht. Alle Leviten, die als Sänger Dienst hatten, Asaf, Heman, Jedutun und die Söhne und Brüder, sie trugen feine Leinenkleider. Und dann erwähnt dieser Chronist ausdrücklich, dass die Priester gut vorbereitet waren. Sie waren rein und auch die Dienstgruppen waren dabei, die eigentlich frei hatten. Auch die Reservemannschaft. Und dann heißt, sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen. Sie standen mit ihren Becken, Harfen, Lauten an der Ostseite des Altars. Und da wird klar, ja, natürlich, da will keiner zu Hause bleiben. Alle sind da. Und eines ist auch klar, zu diesem besonderen Ereignis, zu diesem Festakt, da müssen die Chorhemden sitzen und die Talare picopello. Da muss man vorbereitet sein, das Orchester. Kein Aufwand zu groß für diesen Festgottesdienst. Alle sind da richtig zur Höchstform aufgelaufen, um Gott zu preisen, um den Gott, der über allen Göttern steht. Und alle wollten den Gott ehren, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da habe ich mir so überlegt, wollen wir das eigentlich auch? Geben wir unser Bestes für den Herrn? Und da geht es jetzt gar nicht nur um Musik. Gehört natürlich auch dazu, Musik und Singen. Aber es geht eigentlich um jede Art von Mitarbeit in der Gemeinde, völlig egal in welchem Bereich. Und das ist ja schon die Frage, wie machen wir das, was wir machen? Laufen wir da auch zur Höchstform auf? Geben wir das Beste für den Herrn aller Herren oder machen wir das Ganze irgendwie halbherzig, halblebig? Und jetzt ist eins ganz wichtig, Leute, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um Perfektionismus. Ich spreche nicht darum, dass alles quasi sozusagen professionell sein muss. Gott hat mit sehr vielen unvollkommenen Menschen sein Reich gebaut, auch bei den Jüngern. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht darum, ob das, was Gott in jeden von uns hineingelegt hat, und das ist sehr unterschiedlich, ob wir das, was Potenzial, das Gott uns geschenkt hat, ob wir das auch wirklich richtig einsetzen. Oder ob wir das Ganze nur so by the way so machen. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Nicht perfekt, nicht fehlerlos, aber wirklich ganz engagiert. Das Beste für den Herrn. Und dazu gehört auch die Frage nach Verbindlichkeit, dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir das halten, was wir versprechen. Gott sein Bestes geben. Für den Gott, der sein Bestes, nämlich Jesus, für uns gegeben hat, sind wir dazu bereit. Das ist das Erste, was wir lernen können. Wir geben unser Bestes. Das Zweite, wir verkünden die Liebe Gottes wie aus einem Mund. Wir verkünden die Liebe Gottes wie aus einem Mund. Das ist der zweite Wunsch jeder Kantorin, der zweite Traum jedes Chorleiters und Bandleaders, dass wenn der Chor singt, wenn das Musikteam singt, dann, dass es harmonisch klingt. Dass es klingt, ich sage es mal so, rein wie die Wiener Sängerknaben, klangstark wie die Gechinger Kantorei, spritzig wie das A Cappella Quintett Pentatonix aus Texas. Das ist die Idealvorstellung, das hört man gerne. Der Albtraum ist das, was Spötter so beschreiben, nimm vier Leute aus diesem Chor und dann hörst du fünfstimmigen Gesang. So soll es nicht sein, sondern harmonisch, wie aus einem Mund. Es heißt, die Priester mit den Trompeten, dann kommen die Sänger, die Instrumente und dann heißt es ausdrücklich, es klang wie aus einem Munde. Als sie miteinander den Herrn priesen mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Jetzt müssen wir natürlich eines beachten. In der alten Welt, da gab es grundsätzlich nur einstimmige Musik. Erst viele Jahrhunderte später, quasi dann irgendwann im Übergang zur Neuzeit, wurde dann die Polyphonie, die Mehrstimmigkeit erfunden. Bis dahin galt das Einstimmige, das galt als die beste, die reinste Art des Musizierens. Man hat natürlich Instrumente dazu gehabt. Mit denen hat man auch ein Zwischenspiel gemacht, ein Vorspiel, ein Nachspiel, ein Zwischenspiel, manchmal auch das begleitet, aber in der Regel dann mit der gleichen Melodie. Vielleicht eine Oktave höher oder tiefer, aber einstimmig. Heute ist klar, unser Musikgeschmack ist ein anderer. Wenn alle die gleiche Melodie singen, spielen, dann sagen wir, das klingt ja eintönig, ist ja fad. Aber auch wenn wir vielstimmige Sätze quer durch alle Tonarten singen und musizieren, es soll doch harmonisch klingen. Und diese Einheit entsteht, wenn alle, die beteiligt sind, die richtige Herzenshaltung auch mitbringen, die innere Einstellung. Und das hat nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur was mit Technik und Stimmung zu tun, sondern vor allem, welche Beziehung, welche innere Einstellung habe ich zu dem, was ich da tue, was ich singe und musiziere. Wenn zum Beispiel das Oratorio Messias von Händel aufgeführt wird, dann kann der Schlusschor, dieses berühmte, dieses große Halleluja, das kann perfekt intoniert sein und kraftvoll, aber es wird ein Unterschied sein, ob die Sängerinnen und Sänger, ob die das nur quasi sauber interpretieren oder ob die wirklich von ganzem Herzen dem Herrn der Welt Ehre geben und sagen, Halleluja, er ist ihm die Ehre, der, der für immer regiert, den wollen wir preisen. Und der kann dann auch diese Botschaft anders rüberbringen. Bestes Herz voll ist, geht der Mund über. Das gilt auch, was der Chronist vom Tempel Weihfest berichten. Die Sänger, die Instrumentalisten, sie haben nicht nur quasi den Sound perfekt rübergebracht, sondern auch die Botschaft. Sie loben den Herrn, der Herr ist gut und seine Liebe hört niemals auf. Und das war ihre innere Einstellung, ihre innere Haltung, ihre innere Überzeugung. Und darum, es klang wie aus einem Mund, es kam aus dem Herzen. Und dann passiert etwas Unglaubliches, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn nach diesem einmütigen, von Herzen kommenden Gesang passiert etwas ganz Übernatürliches. Auf einmal wird dieses Gotteshaus, dieser Tempel erfüllt mit einer Wolke der Herrlichkeit Gottes. Der Geist Gottes in Form einer Wolke. Und das war so massiv in diesem Tempel, dass sogar die Priester rausgehen mussten. Sie kamen das nicht mehr ausgehalten. Eine Ironie der Geschichte. Der Geist Gottes kommt. Die Priester müssen still sein. Der Geist Gottes kommt. Er kommt aber während der Musik, während dem Singen und Musizieren. Und da wird klar, dass die Musik schon im Alten Testament ein ganz wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes ist, ja, dass er Teile der Verkündigung übernimmt. Und so verstehe ich auch die Gottesdienste bei uns. Das heißt, das, was es hier bei uns gibt, diese musikalischen Beiträge, die Lieder, aber auch die musikalischen, instrumentellen Dinge, egal was für Art es ist, das sind alles quasi Teile der Musik der Verkündigung. Und das ist völlig egal, ob das ein Choral ist oder ein Lobpreislied, eine Kantate, ein Gospel, ob das Orgel ist oder Musikteam, Posaunenchor oder Kantorei. Gott wird gelobt. Und wir merken das ja oft auch, viele Lieder sind ja eigentlich Gebete. Das heißt, das, was wir zu Gott sagen, und das singen wir, Gespräch mit Gott. Und deswegen der Gottesdienst, der wird eben nicht nur reduziert auf Predigt und Vater unser und vielleicht ein Segen, sondern das gehört alles zusammen. Genauso auch wie das, was auf dem Altar steht. Die Bibel, die Kerzen, Kreuz, Blumenschmuck, auch dieser Altarteppich, dieses Andependium, das ist ja nicht nur Dekoration, sondern das ist alles, da können wir jetzt eine Predigt machen, jedes dieser Teile verweist sichtbar auf den Schöpfer, auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist. Sind Hinweise, sichtbare Hinweise auf Gott, den dreieinigen Gott. Und gerade in den vielen Krisen in der Welt, in unserem Land, in der Kirche, in unserem Umfeld, ist es so wichtig, dass viele Dinge uns helfen, dass wir uns wieder ganz neu auf Gott ausrichten, auf ihn fokussieren. In der Apostelgeschichte, da wird ja einmal beschrieben, wie da der Paulus und der Silas, wie die da im Gefängnis waren und wie sie in der Mitternacht im Gefängnis Gott loben und dann passiert etwas. Durch dieses Lob fangen sogar die Gefängniswände an zu zittern, die Mauern fallen ein. Singen hat Kraft, Singen gibt Kraft. Und genauso wird es erzählt von der Zeit der Apartheid in Südafrika. Haben viele erzählt, als wir da im Gefängnis waren, da war es das gemeinsame Singen. Das war das Mittel zum Überleben. Auf Robben Island, wo auch Nelson Mandela in Haft war, da haben sie sogar ein Orchester gegründet. Mit ganz primitiven Mitteln haben sie da Musikstücke aufgeführt und sie haben gesagt, das war Überlebensmittel, Musik. Singen, Überlebensmittel in den Krisen des Alltags, Lebensmittel im Gottesdienst. Und deswegen singen wir bei schönen Ereignissen, wenn eine Hochzeit ist, eine Taufe ist, eine Konfirmation, aber wir singen nach auf dem Friedhof bei der Beerdigung, weil uns das Kraft gibt, weil uns das tröstet, weil uns das trägt. Das ist das Zweite, was wir lernen können. Sie haben gesungen, musiziert, wie aus einem Mund. Und jetzt kommt das Dritte, wir geben Gott die Ehre. Ein dritter Wunsch jeder Kantorin, dritter Traum jedes Chorleiters, Bandleaders, Konzert ist zu Ende, Beifall brandet auf, großartige Leistung des Chores, der Bands, stürmischer Applaus, dann erheben sich die Sänger, die Musiker, der Dirigent und dann skandiert das Publikum, Zugabe, Zugabe. Was früher undenkbar war, ist heute bei uns üblich, dass auch in der Kirche geklatscht wird, nachdem quasi gesungen, gespielt wird, natürlich auch vor allem nach einem Konzert. Ich kann mich nur erinnern, in früheren Jahren noch, da stand zumindest in der Passionszeit oft bei kirchlichen Konzerten am unten so dran, hieß es dann, wir bitten nach dem Konzert auf Applaus zu verzichten. Aber es fällt uns schwer als Zuhörer, weil wir uns bewegt sind, angetan sind. Wir möchten doch gerne zeigen, wie sehr uns das gefreut hat. Aber eines ist natürlich auch klar. Wenn wir klatschen, dann klatschen wir natürlich für die Leute. Wir beklatschen die Menschen, wir beklatschen ihre Leistung, wir beklatschen ihre Begabung. Dabei gehört doch eigentlich, der Applaus gehört doch Gott. Und richtig verstanden haben ja auch die Sänger, die Musiker, haben sie ja auch zur Ehre Gottes gesungen und musiziert. Wie war das damals bei Salomo? Da haben sie gesungen, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Und dann heißt, und in diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Das heißt, nach diesem Singen und Musizieren, dafür Gott ist da. Warum in der Wolke? Weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht in dieser Welt nicht schauen können, ohne zu sterben. Aber ganz klar war für alle, sie haben das gespürt, sie haben das gemerkt, jetzt ist Gott da. Mit irdischen Augen nicht gesehen, aber sie haben es gespürt, gemerkt, jetzt ist Gott da und er ist verhüllt in dieser schützenden Wolke. Er ist der Mittelpunkt. Um ihn haben wir uns versammelt, um diesen Gott haben wir uns versammelt. Um seine Ehre geht's, um seinen Namen geht's. Wo zwei, drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Ohne diesen dreieinigen Gott gäbe es keinen Anlass zu singen und zu feiern. Und wenn die damals in Jerusalem geklatscht haben, dann war das die rhythmische Verstärkung für den Jubel, für den Gotteslob. Halleluja, klatscht in die Hände, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist schön und es ist richtig und es ist gut, dass wir in unseren Gottesdiensten so unterschiedliche auch Musik haben, alte und neue Lieder, dass wir Gott miteinander singen und ehren können, dass es bei uns so viele verschiedene Dinge gibt, dass es Musikteams gibt, dass es aber auch eine Kantorei gibt, dass es eine Kapella gibt, dass es einen Posaunenchor gibt, dass es eine Orgel gibt. Lasst uns singen wie diese Gemeinde in Jerusalemer Tempel. Und das heißt, geben wir Gott unser Bestes, denn er gab sein Bestes für uns. Und singen wir von Herzen, denn er hat ein Herz für uns und seine Liebe hört niemals auf. Und geben wir ihm unseren Applaus, denn er hat ihn wahrhaftig verdient. Und die ganze Gottesdienstgemeinde sagt Amen.